Ich hoffe, dass trotzdem der Gruß von mir angekommen ist bei allen. Schön, dass ihr da seid und dass wir jetzt auch gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen können. Wir feiern Erntedankfest auch in Corona-Zeiten. Aber manches, wie die letzten Jahre hier waren, ist doch anders. Am Schmuck angefangen. Es fehlen die vielen Früchte, das viele Gemüse, was wir dann anschließend auch verteilt haben, manches nach dem Gottesdienst hier verzehrt haben. Auf all diese Dinge müssen wir in diesem Jahr verzichten. Und trotzdem ist es doch noch eine sehr schöne und ansprechende Dekoration geworden, etwas aus der Schöpfung Gottes eben hier zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte ganz herzlich Elli und Nathalie Walde danken, dass ihr euch die Mühe gemacht habt gestern Nachmittag und natürlich auch all denen, die etwas zu diesem Schmuck beigetragen haben. Das ist wieder sehr schön geworden. Die Güte und Treue Gottes sowie seine Fürsorge, sein reicher Segen haben sich eben nicht verändert, auch nicht mit Corona, auch wenn sicherlich der ein oder andere von uns vielleicht finanzielle oder wirtschaftliche Einbußen erleben musste. Ich glaube, auch er hat dennoch erfahren, dass Gott weiterhin treu ist. Erntedank erinnert natürlich zum einen uns an die materiellen Gaben, an die Ernte, die in irgendeiner Form auch bei uns auf dem Tisch landet. Das Brot, was du heute Morgen vielleicht schon beim Frühstück gegessen hast oder anderes mehr. Erntedank ist aber eben nicht nur ein Tag besinnlicher Rückschau auf Gottes wunderbares Versorgen, sondern ich glaube, Erntedank will uns auch Jahr für Jahr sensibel machen und hinweisen auf eine ganz andere Ernte und zeitgleich uns herausfordern zu ganz praktischem, diakonischem und missionarischem Handeln. Und dazu habe ich heute euch einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament. Vielleicht ein Text, auf den man nicht unbedingt zum Erntedankfest kommen würde, aber lasst euch trotzdem mal mit hineinnehmen. Wer eine Bibel dabei hat, auch ihr zu Hause, schlagt bitte auf, 2. Könige, Kapitel 7. Und ich lese die ersten 9 Verse. 2. Könige 7, die Verse 1 bis 9. Da sprach Elisa: Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schekel wert sein und 2 Maß Gerste einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Hand der König sich stützte, dem Mann Gottes, und sprach: Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, würde dies wohl geschehen? Und er sprach: Siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, und sie sprachen einer zum anderen: Was bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, lasst uns in die Stadt gehen, so ist die Hungersnot in der Stadt, und wir werden dort sterben. Und wenn wir hier bleiben, so werden wir auch sterben. Und nun kommt, und lasst uns zum Lager der Syrer überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, so leben wir. Und wenn sie uns töten, so sterben wir. Ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Und sie sprachen einer zum anderen: Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung. Sie ließen ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, so wie es war, zurück und flohen um ihr Leben. Als nun jene Aussätzigen an das Ende des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken, und sie nahmen daraus Silber und Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt, und sie nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Da sprachen sie einer zum anderen: Wir tun nicht recht.
Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Ich mache euch Mut, den Kontext zu Hause zu diesem alttestamentlichen historischen Text noch einmal euch anzuschauen, damit ihr ein bisschen mehr von den Zusammenhängen dort mitbekommt. Ja, das kann hilfreich sein, vielleicht die Botschaft auch noch etwas besser zu verstehen. Aus Zeitgründen muss ich hier ein bisschen mich kürzer halten. Aber der Kontext beschreibt einen furchtbaren Zustand in Samaria, die Hauptstadt des damaligen Nordreichs. Es war eine gewaltige Hungersnot ausgebrochen durch die Belagerung der Feinde. Und es gab sogar, das beschreibt der Text davor, Fälle von Kannibalismus in der Stadt, dass Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben. Ausgelöst war das Ganze, wie gesagt, durch die Belagerung der Syrer unter Ben-Hadad dem I. Das Ganze spielt sich so ungefähr 845 vor Christus ab. Der König von Israel, dem Nordreich, war Joram. Und Elisa wirkte zu dieser Zeit als Prophet. Unser Augenmerk heute Morgen wollen wir aber mehr auf vier andere Personen richten, die auch in diesem Text eine besondere Rolle spielen, eigentlich die Hauptrolle spielen. Vier weitere Personen, deren Lage scheinbar, wenn das überhaupt noch geht, unter diesen Voraussetzungen, noch aussichtsloser war. Sie waren nämlich aussätzig und damit aus der Gemeinschaft der anderen Menschen ausgestoßen. Sie mussten umherlaufen und wenn dann Leute in die Nähe kamen, unrein, unrein rufen. Also krank auf der einen Seite und ausgestoßen sowieso. Aber in ihrer Situation machte das wahrscheinlich sowieso keinen großen Unterschied in der Lage, in der sie sich insgesamt befanden. Aber von diesen Personen wollen wir heute etwas lernen und ich habe noch vergessen, euch das Predigtthema zu sagen, lass andere am Segen Gottes teilhaben. Darum soll es heute gehen und ich glaube, dass wir von diesen vier aussätzigen Personen etwas lernen können. Das Erste, sie fassten einen mutigen Entschluss. Nun, der Text erscheint so, als wenn das ein Stück weit fatalistisch war. Sie haben keine große Auswahl gehabt. Es gab drei Möglichkeiten. Wir bleiben hier, wo wir sind, am Tor der Stadt. Früher oder später und relativ früh wahrscheinlich werden wir sterben. Die Alternative ist, in die Stadt zu gehen und dort irgendwie zu schauen, wo wir uns noch aufhalten können, aber größere Überlebensmöglichkeiten gibt es da wohl auch nicht aufgrund der Hungersnot. Die dritte Möglichkeit, da ist eine Möglichkeit zu überleben, wenn wir zu den Feinden überlaufen. Dort gibt es Brot in Fülle. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit zu überleben. Aber es kann auch sein, damit mussten sie auch rechnen, dass die Feinde sie umbringen würden. Also sie greifen sich den letzten Strohhalm, den sie haben. Das war die aussichtsreichste Möglichkeit, zum Feind zu gehen, der genug Lebensmittel hatte. Wenn wir uns hier mit diesen Aussätzigen beschäftigen, dann möchte ich festhalten an dieser Stelle, dass der Aussätzige als Bild des Sünders beschrieben wird im biblischen Kontext. An anderen Stellen können wir das sehr schön sehen. Jesaja 1 zum Beispiel, wo Gott seinem ganzen Volk attestiert, ihr seid vom Scheitel bis zur Fußsohle, ist keine heile Stelle mehr an euch. Und er sagt das nicht, dass das ganze Volk Israel aussätzig war oder in irgendeiner anderen Form krank war, sondern aufgrund ihres Ungehorsams Gott gegenüber, aufgrund ihres Götzendienstes, waren sie voller Sünde. Vom Scheitel bis zur Sohle. Und so ist das Bild eines Aussätzigen durchaus auch das Bild eines verlorenen Menschen in den Augen Gottes. Vom Feind belagert und wir Sünder heute werden nicht von Ben-Hadad dem Ersten belagert, aber es gibt eben einen anderen Feind, der Teufel, der uns vom heiligen, lebendigen Gott fernhalten will, abhalten will, ihn zu suchen und Wege zu finden, um ein anderes Leben zu erleben. Krank durch die Sünde, arm, im Grunde genommen das, was man denkt, als Fülle zu haben, als materielle Sicherheiten zu haben, lösen sich irgendwo in nichts auf, weil es im Grunde genommen einen nicht die Sicherheit und Geborgenheit schlechthin geben kann und eben auch die Verlassenheit. Auch wenn wir vielleicht einen großen Freundeskreis haben und doch ist da tief in einem selbst das Wissen, die eigentliche Beziehung, die mich zu einem Menschen macht, ist die Beziehung, die ich mit Gott brauche. Aber diese Menschen hier, diese vier Aussätzigen, die wollen nicht dort bleiben, wo sie sind. Sie versuchen, die letzte Möglichkeit, die sie haben, an ihrer Situation etwas zu verändern. Sie suchen Veränderung durch einen mutigen Entschluss. Ich musste hier an den verlorenen Sohn denken. Lukas 15 wird er beschrieben. Er hat es ja scheinbar gut gehabt, hat sich das Erbe auszahlen lassen und hat das Leben in vollen Zügen genossen. Mit falschen Freunden. Und als dann auch eine Hungersnot kam, war er eben auch schnell betroffen, die Freunde weg, verlassen, arm. Und wo ist er gelandet? Im Schweinestall. Irgendwo bei einem Heiden hat er Schweine gehütet. Aber er wusste, wo er herkam. Vielleicht der Unterschied zu diesen Menschen hier. Er wusste, ich habe einen liebenden Vater zu Hause, bei dem ich es gut habe. Und wenn ich nur als sein Tagelöhner arbeiten werde, und er entschloss sich mutig, weil seinen eigenen Stolz überwindend, nach Hause zu gehen, zu seinem Vater und zu sagen, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber lass mich doch irgendwo einen Platz unter deinen Tagelöhnern finden. Ich hoffe, dass wir die Geschichte kennen. Der Ausgang, er kommt nach Hause und der Vater wartet Tag für Tag für Tag. Und er sieht ihn schon von Weitem. Und was ein Orientale niemals machen würde, machte dieser Vater. Er rafft sein Gewand hoch, damit er nicht stolpert, und läuft diesem jungen Mann entgegen und fällt ihm, so stinkend wie dieser war, um den Hals und küsst ihn ab. Und Jesus beschreibt damit die Liebe, die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die er gegenüber einem jeden Menschen hat, der fern von ihm zur Besinnung kommt. Und das ist genau das, was wir dir heute Morgen, lieber Freund, liebe Freundin, wünschen, der du Jesus noch nicht kennst. Dass du begreifst, da wartet jemand auf dich, bei dem du es so gut haben wirst, wie du es noch nie in deinem Leben bisher hattest. Weil er es ist, der die Geborgenheit, Sicherheit, Leben in Fülle anbietet und vor allen Dingen Vergebung deiner Schuld. Also, wenn auch hier jemand ist heute Morgen, dazu laden wir immer wieder neu ein, wenn auch du deinen verlorenen Zustand erkannt hast, dich vielleicht sogar beim Lesen des Textes in einem dieser Aussätzigen wiedererkannt hast, dann lade ich dich ein, doch diesen mutigen Schritt zu gehen. Heraus aus deiner jetzigen Position, dem Status quo, und das Leben zu suchen. Wir gehen einen Schritt weiter. Die vier Aussätzigen machten eine gewaltige Entdeckung. Sie machten sich auf den Weg zunächst einmal Und vielleicht können wir uns ein bisschen in ihre Situation hineinversetzen. Was mögen die vier miteinander unterwegs besprochen haben, überlegt haben? Vielleicht kamen doch Zweifel hoch, Ängste hoch. Naja, so wollen wir auch nicht sterben, vielleicht von den Feinden gefoltert zu werden. Umkehrgedanken, Hoffnung, die sie sich gegenseitig zusprachen. Der Text sagt das nicht. Aber am Ziel angekommen, sie haben also durchgehalten, glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen. Ein menschenleeres Heerlager, voller Proviant, voller Köstlichkeiten und voller materieller Reichtümer. Aber keine Menschenseele. Die Feinde waren verschwunden. Der Text beschreibt, dass das durch Gottes Eingreifen geschah. Und diese vier Aussätzigen stehen jetzt vor einem Leben im Überfluss, in Anführungszeichen. Sie kommen aus tiefster Not und Armut auf einen Schlag zu unermesslichem Reichtum. Was finden Sie vor? Sie finden einen geschlagenen Feind vor, der ist nämlich weg, reichlich zu essen und zu trinken. Ja, Gott selbst, so könnte man sagen, wie das David in Psalm 23 beschreibt, Gott selbst hatte ihnen einen Tisch zubereitet. Nicht im Angesicht der Feinde, die waren ja verschwunden, aber im Lager der Feinde. Und wisst ihr, genau das, was Sie hier erleben, ist die Botschaft vom Kreuz. Und ich hoffe, dass diese Brücke dir nicht allzu schwer fällt, dieser Bogen dir nicht allzu schwer fällt, das zu begreifen und zu verstehen. Hier ist das Leben zu finden. Vergebung der Schuld. Hier finden wir die Tatsache, dass unser eigentlicher Feind geschlagen ist durch Jesus, indem er in den Tod ging, den jeder von uns verdient hätte. Der Feind ist bezwungen, aber Jesus ist und bleibt der Sieger. Und nicht nur das, er vergibt uns nicht nur unsere Schuld, sondern er beschenkt uns mit einem Leben im Überfluss. Und eben zwischen den Anbetungsliedern hat Rudi einen Text gelesen aus Epheser 1, wo Paulus in seiner besonderen Art von diesem unermesslichen geistlichen Reichtum in Christus schreibt, den ein jeder von uns besitzen darf, wenn er Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland kennengelernt hat. Da geht es nicht um die materiellen Dinge, die uns im Alltag ja oft so wichtig sind, um finanzielle Sicherheiten, um eine Immobilie oder ein Auto oder was auch immer. Da geht es um viel größere und unermessliche Sachen, wie die Kindschaft zu Gott, die Familienbeziehung, die Erlösung von Schuld, das Freigekauftsein aus der Sklaverei der Sünde, das Auserwähltsein von Grundlegung der Welt und die Befähigung zu einem Leben, das Gott ehrt, das ihm Tag für Tag Danke sagt für diesen Reichtum, ob materiell oder geistlich, den wir nicht verdient haben. Mit und in Jesus Christus liegen auch dir die geistlichen Segnungen, die geistlichen Schätze Gottes bereit. Und hier an dieser Stelle lernen wir ein drittes von den Aussätzigen. Sie nahmen konkret in Besitz. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr stellt fest, ihr habt zu Hause nichts mehr im Kühlschrank, das Brot ist auch ausgegangen und irgendwann wollt ihr ja schon etwas essen, vielleicht müsst ihr noch eine sechsköpfige Familie ernähren und auf die Uhr geguckt, all die Lidl machen bald zu. Aber wir fahren schnell hin, Einkaufswagen geholt, nicht vergessen, Mundschutz auf und rein. Zum Glück ist es nicht der 2. Oktober, wie ich das erlebt habe und die Regale schon wieder halb leer waren durch Feiertag und Wochenende. Regale voll. und ihr schiebt den Einkaufswagen durch die Gänge und staunt über die vielen Dinge, die es da gibt. Verschiedene Brotsorten, Käse, all die Dinge, die ihr so mögt. Manche Dinge vielleicht, die ihr nicht so mögt, kann man ja liegen lassen. Ihr schiebt weiter, geht durch die Gänge, strahlt übers ganze Gesicht, seid dankbar für diese Möglichkeiten, die es da gibt. Und am Schluss schiebt ihr euren leeren Einkaufswagen an der Kasse vorbei, verabschiedet euch von der Kassiererin und geht wieder nach draußen. Seltsam, oder? Kann es sein, dass wir manchmal geistlich so reagieren? Wir haben gerade von den geistlichen Segnungen Gottes gesprochen. Wir wissen davon, wir hören davon in Predigten, wir lesen in der Bibel und wir preisen Gott darüber. Aber leben wir auch darin? Nehmen wir es konkret in Besitz, indem wir darin leben? Indem wir aus der Vergebung Gottes heraus leben, aus seiner Gnade? Und damit eben auch anderen, die schuldig an uns geworden sind, vergeben können? Hier an dieser Stelle, in unserem Text, geht es ja zunächst einmal nochmal um materielle, menschliche Bedürfnisse. Aber es wäre doch fatal gewesen, wenn diese Leute durch die Zelte gegangen wären, die Köstlichkeiten dort gesehen hätten und gar nichts davon genommen hätten. Ich spreche jetzt gar nicht von den materiellen Sachen, die sie versteckt haben. Das war vielleicht nicht ganz in Ordnung. Kann man menschlich in der Situation vielleicht verstehen. Aber zunächst einmal haben sie sich doch den Magen vollgeschlagen. Sie haben was gegessen, um wieder zu Kräften zu kommen. Wir müssen in Besitz nehmen. Bei den Mahlzeiten gelingt uns das normalerweise schon ganz gut. Ja, wir essen und trinken. Aber ich glaube, gerade im geistlichen Bereich, da passiert es so schnell, dass wir an geistlicher Unterernährung leiden. Nicht, weil es nicht da ist, sondern weil wir einfach nicht kapieren, wie das jetzt auch angenommen werden kann. Genauso das Volk Israel damals. Gott hatte ihnen das Land Kanaan, ein Land, wo Milch und Honig fließen, hat er ihnen versprochen. Er hat gesagt, ich habe es euch gegeben. Also da steht an manchen alttestamentlichen Texten eine grammatikalische Form, wo das schon geschehen ist, Vergangenheit. Aber was die Israeliten tun mussten, sie mussten gegenüber von Jericho mussten sie über den Jordan gehen und das Land mit ihren Füßen einnehmen. Sie hätten auch auf der anderen Seite stehen können, auf den Berg gehen können und staunen können, was für ein tolles Land Gott ihnen gegeben hat. Sie mussten es einnehmen. Hat übrigens auch mit Kämpfen zu tun gehabt. Und ich glaube, der Teufel hat immer noch eine gewisse Wirksamkeit, der nicht möchte, dass wir die geistlichen Segnungen Gottes genießen. Dass wir nicht es genießen, dass wir Tag für Tag den dicksten Liebesbrief der Welt aufschlagen. In der Sehnsucht und in der Freude, in der Vorfreude zu lesen, was Gott mir heute bereitet hat. Was Gott mir heute als Ermutigung, vielleicht manchmal auch als Mahnung, als Warnung mit auf den Weg geben möchte. Wir haben keine Zeit, sind vielleicht spät aufgestanden, müssen zur Arbeit, die Kinder nerven, was auch immer. Wir finden immer genügend Gründe, warum wir nicht genügend Zeit finden, um in sein Wort hineinzuschauen. Oder denkt an die Predigt letzte Woche, wo es ums Gebet ging. Wir haben nicht genügend Zeit zu beten, weil es so viel anderes gibt. Der Teufel, der hat tolle Strategien, wie er uns von dieser geistlichen Quelle immer wieder fernhalten will, damit wir eben nicht geistlich gestärkt werden, damit unser geistliches Immunsystem nicht zu 100% funktioniert, sondern wir da auch in manchen Stellen lahmgelegt werden und in entscheidenden Situationen des Lebens falsch reagieren. Ich habe das gestern noch erlebt und ich habe mich heute Morgen noch drüber geärgert. Wir machen stille Zeit mit meiner Frau. Vielleicht war das falsche Thema dran. Ich hätte vielleicht was über Geduld lesen sollen, aber es war etwas anderes dran. Ein tolles Thema. Wir tauschten noch darüber aus, dass das so einfach ist, das zu lesen, aber manchmal ganz schön herausfordernd, das im Leben umzusetzen. Aber wir waren ganz dankbar und haben noch eine gute Gebetsgemeinschaft gehabt. Und dann wollte meine Frau noch etwas Wichtiges, paar Medikamente übers Internet bestellen. Und dies, ihr sollt ihr doch mit meiner Kreditkarte helfen. Ja, kein Problem. Das Problem fing dann an, als die dann eine TAN-Nummer haben wollten. Die habe ich auch zugeschickt bekommen. Und dann noch ein Online-Code. Und ich wusste gar nicht, was die mit dem Online-Code wollten. Und habe gedacht, vielleicht nochmal diese TAN-Nummer nochmal reingedrückt. Das Ganze hat sich dann wiederholt. Und irgendwann war es kurz davor, dass sie meine Kreditkarte sperren wollten. Und ich wurde, ihr hättet mich nicht erleben wollen, glaube ich mal. Könnt ihr meine Frau fragen. Angerufen bei der Kreditkartenzentrale, mir Hilfe geholt und dann habe ich es endlich geblickt, was die wollten. Diese Online-PIN konnte ich mir selber geben, hatte ich aber noch gar nicht gemacht für das sichere Bezahlen. Habe das dann gemacht, dann wollte ich auf mein Kreditkartenkonto zugreifen, hatte meinen Benutzernamen vergessen. Ja, der Herr Münch, der ist da schon ganz schön ungeduldig geworden. Ich habe nicht geflucht, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Aber als dann letztendlich alles gut gegangen ist und wie die Rechnung bezahlen konnte mit Kreditkarte und ich mal tief durchgeatmet habe, muss ich mich bei meiner Frau entschuldigen. Sie hatte gar nichts damit zu tun gehabt. Sie hat sich noch bei mir entschuldigen wollen, weil sie mich jetzt mit dieser Aufgabe belastet hatte. Das hat ja gar nichts mit ihr zu tun gehabt. Aber die Art und Weise, wie ich reagiert habe, die war nicht geistlich. Eines Pastors angemessen, wahrscheinlich schon recht nicht. Und ich möchte das einfach nur sagen, zeugnishaft, ich habe jetzt mich nicht bei Rudi angemeldet, ich mache das einfach hier in meine Predigt rein, um einfach deutlich zu machen, wenn wir hier vorne stehen, glaub bloß nicht, dass wir all diese Dinge abgehakt haben und nur hier sind, um euch zu helfen, endlich mal geistlich zu leben. Wir haben mit denselben Herausforderungen und Kämpfen zu tun, wie ihr das im Alltag auch habt. Und trotzdem glauben wir, dass Gott uns berufen hat, aufgrund unserer Aufgaben hier als Pastoren, euch schon Orientierung zu geben, euch das Wort Gottes auszulegen, aber wir brauchen euer Gebet für die Vorbereitung, für die Auslegung, aber auch für unseren Alltag, weil auch wir plötzlich in Situationen kommen, wo der Mechanismus des alten Lebens viel schneller greift als das sensible Hinhören auf den Geist Gottes, der mir, glaube ich, was ganz anderes gesagt hätte und mir gesagt hätte, was ich jetzt machen kann in der Situation. Also die Leute hier, um zurückzugehen, die haben festgestellt, Bestaunen reicht nicht aus. Man muss in Besitz nehmen. Man muss es ergreifen, gerade das, was Gott einem schenkt. Dankbar annehmen, dankbar sicherlich, nicht als eine Art Selbstverständlichkeit, sondern immer wieder neu staunend und dankbar. Nun fragt der ein oder andere sich vielleicht, was hat das mit Erntedankfest zu tun? Nun, diese Menschen hier, sie erlebten Rettung und Überfluss durch Gottes übernatürliches Eingreifen. Und im übertragenen Sinne wissen wir aus anderen Stellen der Schrift, dass Gott jedem Sünder außer materiellen Dingen, die er zum biologischen Leben braucht, auch Rettung, Heil und Leben die Fülle in Jesus Christus anbietet. Und viele von uns, die wir hier sitzen heute Morgen, die meisten von euch kenne ich ja, haben das erlebt, haben das bezeugt, haben das hier in dieser Gemeinde, in diesem Raum zeugnishaft bekannt. Viele von euch haben das hier durch die Taufe zum Ausdruck gebracht. Ich gehöre Jesus Christus. Ich möchte ihm als meinem Herrn nachfolgen. Jetzt bitte macht nicht einen Fehler. Macht nicht den Fehler des geistlichen Egoismus. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben mir das auch schon fast auf den Kopf zugesagt oder haben mir das praktisch so an den Kopf geworfen oder ausgesprochen. Wieso? Ich bin gerettet, das genügt mir. Ich bin Kind Gottes, das reicht doch auch aus. Jetzt muss Gott doch mit mir zufrieden sein. Das ist erst der Anfang. Wenn du Kind Gottes geworden bist, dann gehörst du zu seiner Familie, aber zugleich auch zu seiner Heerschar von Boten, die nun dieses Evangelium von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes anderen Menschen weitersagen sollen. Und genauso ist es mit den materiellen Dingen, die Gott dir anvertraut und gibt. Das ist nicht etwas nur für mich, sondern da, wo es möglich ist, sollen wir auch da anderen abgeben. Schauen, wo gibt es materielle Not? Wo kann ich in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis, in wo auch immer, wo Gott mir die Augen dafür öffnet, für die Not von Menschen auch materiell helfen? Was machen die vielen Menschen, die heute noch unter der Belagerung Satans und der Sünde leben? Sie brauchen Befreiung aus dieser Belagerung, Befreiung aus ihrer Schuld. Und wir, die wir es erlebt haben, können ihnen erzählen, wie man frei wird. Und die, die wir materiell reich beschenkt sind und mit Menschen in Kontakt kommen, denen es nicht gut geht, und glaubt mir, dafür muss man nicht nach Syrien gucken oder was weiß ich wohin, die gibt es auch in Deutschland, die gibt es sogar in Unna. Menschen, denen es nicht gut geht und vielleicht auch gerade jetzt unter der Corona-Pandemie in besonderer Weise leiden. Vielleicht kennst du den einen oder anderen und hast vielleicht die Möglichkeit, materiell zu helfen. Andere an dem Segen, den Gott dir reich zugeteilt hat, teilhaben zu lassen. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichsten Botschaften von Erntedankfest, auch gerade in diesem Jahr. Und wir kommen noch zu einem letzten Punkt. Diese vier erlebten plötzlich, obwohl sie ja schon eine dramatische Veränderung ihrer Lebensumstände, aber eben nur äußerlich, erlebt haben, erleben plötzlich noch etwas völlig anderes. Sie bekannten nämlich ihr Unrecht und kehrten um. Und ich glaube, im Text fallen zwei Aussagen besonders auf und ich kann mir vorstellen, dass sie euch beim Lesen auch aufgefallen sind. Der erste Satz, wir tun Unrecht. Die waren da am Schmausen und haben schon locker ihre Aktienpakete auf Seite gebracht, ja. Und plötzlich halten sie inne und sagen, Moment mal gerade, wir sind doch nicht allein auf der Welt. Was ist denn mit denen in der Stadt, wo täglich Leute sterben, buchstäblich verhungern oder vielleicht auch an einer Pest, an einer Pandemie zugrunde gehen? Was ist mit denen? Ihr augenblicklicher Egoismus wird ihnen bewusst und als falsch, als Sünde bekannt. Und sie sagen weiter, wenn wir darin verharren, so wird uns Schuld treffen. Also ist ganz wichtig, das Gute. Und wie ich eben sagte, dazu gehört der materielle Segen, aber auch das Heil in Christus. Wenn wir das für uns alleine behalten wollen, wenn wir da nicht bereit sind zu teilen, dann laden wir Schuld auf uns. Und dann ein zweiter Gedanke, der zweite wichtige Satz. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Die vier Männer erkennen, dass der Überfluss in diesem Lager doch für alle reicht und die Bewohner der Stadt diese Hilfe ja auch dringend benötigen. Aber es muss ihnen gesagt werden. Sie müssen es weiter sagen. Sie können nicht, das machen schon andere. Das wird bestimmt der Pastor machen oder der Ältestenkreis oder der Missionar. Nein, hier waren nur die vier. Wir müssen gehen. Haben auch nicht ausgeknobelt, Streichholz gezogen. Nein, wir müssen gehen und es ihnen sagen. Und wie ist das mit uns? Haben wir nicht auch gute Nachricht weiterzusagen? Haben wir nicht auch allen Grund, Menschen draußen zu sagen, dies ist ein Tag guter Botschaft? Nicht, weil wir heute Erntedankfest haben, das vielleicht auch. Weil auch heute ein Tag der Gnade Gottes ist, an dem Güte und Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft Gottes da ist für jeden, der will. Die Botschaft vom Kreuz gilt es weiter zu sagen. Die Botschaft, dass Gott jeden Menschen, jeden Sünder liebt, ihn retten und ihm neues und ewiges Leben schenken will. Und denk bitte dran, wie viele Menschen sterben um uns herum, ohne diese rettende Nachricht jemals gehört, geschweige denn angenommen zu haben. Aber wir können nicht nur diese Botschaft weitergeben, wir sollten es auch tun. Und wir können das unter anderem durch unser Leben. Aber dazu gehört sicherlich auch die Bereitschaft, da, wo es möglich ist, anderen in der Not beizustehen und auch von unserem materiellen Überfluss abzugeben. Aber natürlich vor allen Dingen ihnen von der Liebe Gottes in Jesus Christus weiterzusagen, damit sie nicht nur satt werden, das würde ihnen letztendlich nicht helfen, also materiell, biologisch, körperlich satt zu werden, sondern vom Brot des Lebens kosten zu können, das wahres Leben gibt. Die Auswirkungen der Botschaft könnt ihr gerne zu Hause im Text weiterlesen. Da gab es erst eine gewisse Skepsis im Königshaus, so nach dem Motto, das ist doch irgendwie eine Falle des Feindes, uns aus der Stadt rauszulocken. Aber dann wagen sie es doch und es kommt zur Rettung der Stadt und das Ende der Hungersnot. Das, was Elisa angekündigt hatte, trifft tatsächlich ein. Wann ist bei uns in Deutschland die geistliche Hungersnot zu Ende? Ich denke, es gibt ja eine in unserem Land. Manche Leute fragen, ist sie überhaupt vorhanden? Wollen Menschen überhaupt die rettende Botschaft der Liebe Gottes hören? Das sind, glaube ich, nicht die entscheidenden Fragen, sondern wir können das ja herausfinden auf eine ganz einfache Art und Weise, indem du es zunächst einmal erst selber erlebst, dass diese Botschaft wahr ist, dass Gott in seinem Sohn Rettung, Vergebung der Schuld auch für dich möglich macht. Und wenn du es rausgefunden hast, selbst erfahren hast, dann sag es weiter, da wo Gott dich hinstellt, immer wieder neu. Lass dich nicht entmutigen, wenn Leute skeptisch sind, wenn Leute dir falsche Motive unterstellen, wenn Leute nicht hören wollen. Lass dich nicht entmutigen. Der ein oder andere, der wird nachsehen und den Reichtum in Jesus erleben. Denn letztlich ist Jesus Christus die größte Gabe Gottes, auch am Erntedankfest 2020. Amen.